dafür. Das, genauso habe ich mir das vorgestellt. Fantastisch. Ich bin Fan. Guten Morgen. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Und wie immer darf ich euch bitten, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Wir haben ja diesen Monat dieses Monatsthema Vielfalt, Diversität und heute Diversität unter Christen. Verschiedenheit unter Christen, Vielfalt. Ihr wisst sicher, dass wir mit dieser Gemeinde Mitglied beim ACK sind. Was heißt das? Arbeitskreis Christlicher Kirchen, genau. Wir machen auch bei der Evangelischen Allianz mit. Da sind zum Beispiel Projekte wie diese fantastische Allianz Gebetswoche, die jetzt letzte Woche war. Ihr könnt heute noch zum Abschlussgottesdienst gehen. Ich würde euch das sehr empfehlen. Das ist nämlich toll. Und Menschen in unserer Gemeinde arbeiten immer wieder mit Menschen aus anderen Gemeinden zusammen. Das ist einfach auch schon Realität bei uns. Und wir haben da fantastische Projekte, die passieren. Auch unter denen, die hier heute sitzen, sind einige, die kommen aus anderen Gemeinden. Sagt mal, wer von euch war schon mal in einem katholischen Gottesdienst? Wer von euch war schon mal in einem pfingstlerischen Gottesdienst? Das sind weniger. Wer von euch hat schon mal bei den koptisch-orthodoxen in Mombach reingeschaut? Macht es mal. Ich habe da neulich eine Führung bekommen. Das war so cool. Also ja. Und wer von euch ist denn als Christ, aber nicht als Baptist aufgewachsen? Oh, das sind ja echt einige. Ihr wisst alle, dass es unterschiedliche christliche Strömungen und Ausprägungen gibt. Spätestens jetzt wisst ihr das. Konfessionen nennt man das, ist vielleicht auch ein Begriff. Und das ist ein Begriff, der gibt uns einen Hinweis darauf, warum das so ist. Weil Confessio ist nämlich ein lateinisches Wort und das bedeutet Geständnis oder Bekenntnis. Und eine Konfession ist deswegen eine Gruppe, die ein bestimmtes Bekenntnis, eine bestimmte Glaubensgrundlage miteinander teilt und auch vertritt im Gegensatz zu anderen. Und wir Baptisten, wir haben ja keine, haben wir gerade schon gesagt, weil wir sagen ja nur allein die Bibel gilt. Daher kommt das. Wir haben aber zum Beispiel die Rechenschaft vom Glauben, die uns so ein bisschen vereint. Dann haben wir noch die Baptist Principles. Das sind alles keine Glaubensbekenntnisse, mehr so Richtlinien. Aber das ist das, worauf wir uns gründen als Baptisten, worauf wir uns geeinigt haben. Wenn die euch interessieren, die Baptist Principles, kann ich euch unseren Podcast empfehlen. Da gehen wir im nächsten halben Jahr einmal durch die verschiedenen Prinzipien durch und gucken uns an. Und die ersten beiden sind schon draußen. Ich arbeite gerade an der dritten. Die werde ich mit einem evangelischen Pfarrer zusammen machen, hoffentlich. Hoffentlich klappt das alles. Das wird sehr spannend. Jedenfalls, eine Konfession ist eine Gruppe Christen, die sich auf bestimmte Grundsätze geeinigt hat. Häufig geht es da um Fragen wie, wer darf wann wo predigen oder bestimmte andere Handlungen vollziehen. Wen, wie und wann taufen wir? Und was darf, kann oder soll ein Christ tun? Und weil sich da häufig nicht alle drauf einigen, kommt es dann immer wieder vor, dass christliche Gruppen sich aufspalten. Reformation ist da der große Punkt in der Geschichte, den wir sicherlich alle kennen. Und da gab es ja auf die katholische Kirche und auf einmal gab es noch Protestanten, Anglikaner, Täufer, Puritaner, alles Mögliche. Aber auch vorher gab es das schon. Die orthodoxe Kirche und die Katholiken haben sich zum Beispiel spätestens 1045 endgültig getrennt. Und davor, schon in den ersten paar Jahrhunderten des frühen Christentums, gab es verschiedene Fraktionen, die sich zum Beispiel darüber gestritten haben, wie das mit Jesus jetzt wirklich ist. Bis heute sind wir übrigens von diesem Streit geprägt. Immer dann, wenn wir sagen, Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Immer dann, wenn wir von der Dreieinigkeit reden. In den 300ern nach Christus war das große Streitthema. Und dass wir diese Diskussion heute nicht mehr führen oder nicht mehr so häufig führen, das liegt hauptsächlich daran, dass wir die Fraktion sind, die sich durchgesetzt hat. Teilweise gewaltsam. Nicht, dass sich alle Christen darauf geeinigt hätten. Und es liegt aber auch nicht nur daran. Wir feiern dieses Jahr ein Jubiläum. Vielleicht wissen das einige. Wisst ihr, welches Jubiläum ist? Es ist 1700 Jahre Konzil von Nicea. das erste ökumenische Konzil. Ökumene, wir haben es gerade schon gehört, Erdkreis oder die gesamte Erde. Es beschreibt den Versuch der Zusammenarbeit aller Christen. Es beschreibt den Versuch, eine Kirche, eine Gemeinde zu sein, in all den verschiedenen Ausprägungen, die wir Christen haben. Das Konzil von Nizäa, und ihr müsst euch ein Konzil so ein bisschen wie eine Gemeindeversammlung oder unsere Bundesratstagung vorstellen, aber halt für eine Konfession oder in dem Fall für die Christen. Und da versuchen die treffen sich und die Leute versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und Nizäa ist halt das Erste, wo wir wissen, das ist so für alle. Da ist der Versuch für alle, eine Lösung zu finden. Aber nicht ganz, also es ist nicht ganz das erste Mal, weil die Bibel berichtet uns auch schon von so einem Versuch, von der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte. Da gab es ein Treffen in Jerusalem. Das war wahrscheinlich so 48 nach Christus, also nur ein paar Jahre nach seinem Tod. Und da ging es vorrangig um die Frage, inwiefern Heidenchristen die Gesetze des Judentums einhalten sollten. Darüber hätten Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit anderen Missionaren gehabt. Und in der Apostelgeschichte 15, wenn ihr das mal nachlesen wollt, da sehen wir, wie damit umgegangen wird, wie die sich zusammensetzen, wie sie diskutieren, wie sie streiten, wie sie darum ringen, eine Lösung zu finden. Und wie sie sich dann auch auf einen Kompromiss einigen. Und wir sehen dann im Verlauf des Neuen Testaments, wie dieser sich mit der Zeit entwickelt. Und das finde ich total toll, dass das schon in unserer Bibel angelegt ist, dass wir auch wieder zusammenkommen können, wenn wir uns gestritten haben. Immer schon im Jahr 48 in Jerusalem, 325 in Nizäa, bei der Gründung des AZK 1948 und auch heute, zum Beispiel in Form von der Allianz Gebetswoche, gibt es Bemühungen, zueinander zu finden. Immer wieder miteinander zu glauben, trotz Uneinigkeit. Warum? Das könnten wir uns jetzt natürlich fragen, weil es ist ja auch anstrengend. Und ich muss sagen, es ist auch teilweise frustrierend. Das sage ich ganz offen. Warum sollen wir uns die Mühe machen? Wir können doch auch einfach hier in der Kreuzkirche unser Ding machen und die FEG macht ihr Ding und die Equippers machen in die Richtung ihr Ding und da sind wir alle glücklich, oder? Warum setzen wir uns an einen Tisch? Die Antwort liegt wenig überraschend bei Jesus. Es gibt da einen Text im Johannesevangelium, ein Gebet, das Jesus fast ganz am Ende seines Lebens spricht. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Johannes 17, Vers 8 bis 26. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus spricht dieses emotionale Gebet unmittelbar vor seiner Gefangennahme. Er weiß, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, bevor sich alles ändert, bevor er leiden und sterben und auferstehen wird. Er weiß auch, was seinen Anhängern bevorsteht. Der, dem sie gefolgt sind, der, an den sie geglaubt haben, wird sterben. Und noch verstehen sie nicht, dass er deshalb nicht verloren hat. Noch verstehen sie nicht, dass sein Tod nicht das Ende, sondern der Anfang ist. Jesus betet für sie, für seine Anhänger, die, die an ihn glauben. Gott hat ihn in die Welt gesandt, zu diesen Menschen, für diese Menschen. Gott hat sie ihm gegeben, damit er sie lehrt, damit er auf sie aufpasst, damit er ihnen den Weg zum Glauben zeigt. Sie sind sein und er liebt sie als Schüler, als Geschwister, als Freunde, als Kinder und in gewisser Weise wird er sie zurücklassen. Nicht wirklich, nicht ganz, nicht alleine, aber doch irgendwie. Er wird sich nicht mehr in derselben Art vor sie stellen können, um sie zu schützen. Und er wird sich auch nicht mehr in derselben Weise zwischen sie stellen können, wenn sie sich streiten. Sie werden Angst haben, sie werden verzweifeln, sie werden streiten. Auch ihnen steht viel Böses bevor, das weiß Jesus und es lässt ihn nicht kalt. Also wendet er sich an Gott Vater, der ihn gesandt hat und bittet für sie. Bittet, dass sie ihren Glauben behalten, dass sie sich nicht zerstreiten, dass ihnen nichts passiert. Dass sie wissen, dass er trotz allem noch bei ihnen ist. Dass sie lieben, wie er sie liebt. Es ist ein sehr emotionales Gebet, das der Schreiber des Johannesevangeliums hier zu Papier bringt. Und eins wird immer wieder betont. Sie, die Anhänger Jesu, sollen eins sein. So wie Gott, Vater und Jesus eins sind. Das heißt nicht, dass sie alle gleich sein sollen. Das sind sie auch zu der Zeit, in der Jesus mit ihnen unterwegs ist, nicht. Da sind Menschen jedes Alters, jedes Bildungsstandes, jedes Geschlechts, jedes Berufes. Wir hören von Armen und Reichen, von Zöllnern und Fischern, von Kranken und Gesunden, von Juden und Nichtjuden, die schon zu Jesu Lebzeiten an ihn glaubten. Sie sind alle unterschiedlich und es steht zu vermuten, dass sie unterschiedliche Ansätze haben, um Jesus zu verstehen. Aber sie sind trotzdem alle eins in dem, dass sie ihm folgen. Jesus vereint sie. Und am Ende seines menschlichen Daseins betet Jesus, dass sie, dass wir vereint bleiben. Dass wir uns an seine Lehren erinnern. Dass wir uns erinnern, dass er Einheit lehrt, nicht Teilung. Dass er Inklusion lehrt, nicht Ausschluss. Dass er Frieden und nicht Konkurrenz lehrt. Heilung und nicht Gewalt. Er betet, dass wir als seine Anhänger, als diejenigen, an denen die Welt ihn misst, eins sind und bleiben. Wie wir in der Welt auftreten, so wird die Welt Gott sehen. Jesus weiß das. Und wenn wir vereint auftreten, dann können wir die Welt verändern. 2,6 Milliarden Christen auf der Welt. Stellt euch vor, was wir zusammen bewegen könnten. Wenn wir nicht beschäftigt werden, uns gegenseitig zu diskreditieren und jeder unser eigenes Süppchen zu kochen. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt und wir dürfen Fehler machen, das ist okay, aber wir sollten uns dieser Verantwortung bewusst sein. Wir sollten darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht, welche Musik wir spielen, auch wenn ich das super finde, was wir hier machen. Das ist nicht, um wie viel Uhr unser Gottesdienst anfängt, auch wenn ich froh bin, dass es nicht um 6 Uhr morgens ist. Und das tut mir als Baptist echt weh, aber es ist eigentlich nicht mal, wann wir taufen und wen. Wichtig ist allein Gott und sein Wort, sein Sprechen, seine Nachricht, Jesus. Alles andere ist Beiwerk. Und das sind teilweise wirklich gravierende Fragen, um die wir ringen und diskutieren sollten und müssen. Und wo es auch okay ist, wenn wir uns mal eine Weile voneinander trennen und den Glauben so leben, wie wir denken, dass es richtig ist, während die Gemeinde nebenan das so macht, wie sie denken, dass das richtig ist. Das ist okay. Sogar gut. Denn wir sprechen unterschiedliche Menschen an. Aber wir dürfen nie aus dem Blick verlieren, dass wir doch zusammengehören in dem, was wirklich zählt. Und wir sollten uns darum bemühen, doch in all unserer Unterschiedlichkeit zusammenzustehen in der Welt, uns gegenseitig kennenzulernen, zu respektieren und zu unterstützen. In aller Kleinheit, auch hier vor Ort in Mainz. Amen.